Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 25. November 2024. Es freut mich riesig, dass Sie auch heute wieder dabei sind beim erfolgreichsten Schweizer Podcast, beim erfolgreichsten und reichweitenstärksten Informationsunterhaltungsprogramm unseres Landes. Und wer hätte sich das gedacht, als wir da vor ein paar Jahren angefangen haben, gar nicht wissend, was wir uns da einbrockten mit diesem Frühstart jeweils jeden Tag, mittlerweile bei über 320.000 allein YouTube-Abonnenten. Das ist fantastisch, eine Verpflichtung, ein Ansporn und natürlich auch eine tägliche Energiespritze für mich. Mein Doping sind Sie, meine Damen und Herren, die Zuschauer da draußen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, gestern großes Abstimmungswochenende, großer Abstimmungssonntag, muss ich präzise hier formulieren. Mehrere nationale Vorlagen und viele andere. Die Schweiz ist ja so etwas wie ein Mutterland und ein Musterland, vor allem der Demokratie, der direkten Demokratie. In keinem Land der Welt wird so oft abgestimmt wie in der Schweiz. Und der gestrige Sonntag hat gezeigt, dass die Schweizerinnen und Schweizer und die Kantone anders abstimmen, als dass die Obrigkeiten in Bern gerne hätten. Und das ist vielleicht das Wichtigste an der Demokratie, dass sie immer wieder die Politik auf den Boden zurückholt, dass sie dieses Raumschiff, das da wie in Independence Day manchmal als dunkle Wolke über uns drohend schwebt, dass sie bei diesem Raumschiff sozusagen die Außerirdischen da mit ganz gezielten Nadelstichen immer wieder aus der Balance bringt. In der Schweiz ist eben der Bürger noch Bürger, im umfassenden Sinne ist der Bürger der Chef und die in Bern haben sich danach zu richten. Was natürlich in Bern auch nicht nur Eitelfreude und Sonnenschein auslöst, denn sehr viele Politiker möchten ja am liebsten diese Fesseln der direkten Demokratie abschütteln. Das ist natürlich mühsam, wenn die da das Volk immer wieder in die Parade fährt und deshalb streben so viele Politiker in der Schweiz in die Europäische Union, weil sie ganz genau gemerkt haben, dass natürlich in der Europäischen Union der Bürger, das Volk weniger zu sagen hat und der Politiker viel mehr. Das ist das grundlegende Demokratiedefizit der EU, darum ist die Schweiz dort nicht dabei, auch wenn man hier immer wieder einzureden versucht, es gäbe da gewaltige finanzielle Vorteile. Erstens stimmt das nicht und zweitens sind die politischen Nachteile so groß, dass sie sich dann eben auch wirtschaftlich unmittelbar auswirken. Nein, nein und nochmals nein. Also ein Sonntag des Nein, des Misstrauens der Bürger gegen die Obrigkeit. Und zwar bei einigen Themen, die doch ja sehr interessant und ich würde sagen auch umstritten sind. Allem voran diese Autobahnvorlage. Ich war dafür, ich wäre Feuer und Flamme gewesen, dass man die massiv überlastete Infrastruktur aufgrund der massiven Zuwanderung, dass man die hier den Realitäten anpasst. Aber die Schweizer haben gesagt, nein, zwei Faktoren scheinen für mich da ausschlaggebend, wobei das spielt gar keine Rolle. Entschieden ist entschieden. Das heißt, das, was entschieden wurde, das gilt. Aber trotzdem die Ursachenforschung, vielleicht zwei Punkte. Erstens, die Schweizer sind ein grünes Volk. Das heißt nicht grün im Sinne von Melonengrün, außengrün und innen dunkelrot, sondern grün im Sinne des sorgfältigen Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen. Und die Behauptung der politischen Grünen, der ideologischen Grünen, der marxistischen Grünen, dass dies ihr Verdienst sei, beziehungsweise dass die Schweizer ein Volk von Umweltzerstörern seien, es sei denn, die Grünen bringen sie auf den Weg der Vernunft, das ist Unsinn. Die Schweiz ist ein Land, das der Natur, der Harmonie, könnte man sagen, zwischen der ja auf engem Raum sich befindenden und aneinanderdrängenden natürlichen und man könnte sagen auch stärker zivilisationsgeprägten und städtischen Räume eine große Bedeutung beimisst. Wir wollen nicht das eine oder nur das andere, wir wollen eben beides und dies in einem möglichst eben harmonischen Verhältnis. Darum haben umweltschützerische Anliegen in der Schweiz immer einen großen Rückhalt. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema hier beim Thema Autobahnausbau, warum so viele letztlich dagegen gewesen sind. Das Zweite sind die Grenzen des Wachstums. Das ist das Bevölkerungswachstum, das ist das migrationsgetriebene Wachstum. Und da hat man jetzt gewissermaßen auch Symptombekämpfung betrieben und gesagt, nein, wir wollen nicht, dass der ganze Rattenschwanz, der da mitschwingt bei dieser Migration, dass das eben auch eine Zersiedelung, eine Verbetonierung des Landes bedeutet, das wollen wir nicht. Und man könnte das Resultat sozusagen auch etwas kreativ ausgelegt als Aufruf an die Behörden in Bern verstehen, hört auf, hier die Schweiz mit immer mehr Menschen vollzustopfen, mit immer mehr Autos, denn wir sind bereit, noch die massiv steigenden volkswirtschaftlichen Kosten des Verkehrsstaus in Kauf zu nehmen. Wir machen das noch, aber wir wollen hier nicht mehr dieses grenzenlose Wachstum, weder bei den Infrastrukturen, also dass wir die dann ausbauen müssen, und deshalb möchten wir auch nicht, dass der Druck auf diese Infrastrukturen immer weitergeht. Das ist da vielleicht eine Botschaft, die man daraus herauslesen könnte. Dann hat das Volk auch Nein gesagt zu den Versuchen, die Vermieter, also die Eigentümer von Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern mit mehr Rechten, mit mehr Eigentümerrechten auszustatten, der sogenannte Mieterschutz, man könnte auch sagen, das Abzwacken von Eigentümerrechten, der hat da triumphiert in Gestalt der sesselfüllenden Erscheinung Jacqueline Badran, die da auf allen Kanälen immer wieder ihre Botschaft nach vorne bringen konnte, eine der Politikerinnen mit der größten Wasserverdrängung in Bern, weil ihr natürlich auch die Medien diesen Status unkritisch zuweisen. Aber unabhängig davon, die Schweiz sind eben auch ein Volk von Mietern und deshalb haben sie hier entschieden, im Sinne der Mieterinteressen diese Neufinanzierung des Gesundheitswesens, die ist durchgekommen. Das war dann das einzige Anliegen der Obrigkeit, das Anklang gefunden hat an diese Volksabstimmung. Also Sie sehen, die Demokratie ist die Staatsform des Nein, ist die Staatsform des Widerspruchs, ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens gegen den Staat, gegen die Politik. Und die direkte Demokratie ist auch ein wunderbares Austarierungs- und Balancierungsinstrument, denn an diesem Sonntag haben jetzt vor allem die Linken triumphiert, können sich die Linken freuen, auch die linke Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider, die ja bei den letzten Abstimmungen da immer etwas in die Röhre gucken musste. Ergo, auch hier bleibt gewissermaßen die Kirche im Dorf. Hochinteressant und immer wieder bleibt daran zu erinnern, dass die Schweiz ein Land ist, in dem öfters abgestimmt wird als in anderen Ländern weltweit. Die höchste Dichte an demokratischen Entscheiden, an direkter Volksentscheidung. Und die Schweiz ist ja nicht ein so unerfolgreiches Land. Deshalb darf man sich ja fragen nach im Ausland, warum hat man eigentlich bei uns das noch nicht integriert? Das heißt dann immer, ja, die direkte Demokratie, die gelte nur für die Schweiz. Ja, ich bin auch nicht für den direkten Systemexport, das muss man immer genau anschauen und jedes Land muss das für sich ausmachen, aber die schroffe Ablehnung, die da vor allem aus den politischen Kreisen der direkten Demokratie entgegenschlägt, die ist natürlich auch entlarvend, denn ist klar, die Politiker, die wollen das nicht. Ich habe am Wochenende übrigens ein Buch gelesen von einem deutschen Verfassungsrechtler und ehemaligen Karlsruher Verfassungsrichter, dem Andreas Voss-Kuhle, der auch Präsident ist in Professor ist in Freiburg, Rechtsprofessor. Und in diesem Buch ist ein sehr interessanter und auch für uns Schweizer erhellender Satz zu lesen. Er definiert nämlich dort bei einer Ansprache vor angehenden Juristen die Aufgabe des Juristen und er sagt, der Jurist heute, da spricht er von Deutschland und von der Europäischen Union, aber er könnte im Grunde auch auf viele Schweizer Juristen sich beziehen. Der Jurist von heute sei nicht einfach nur der gesetzespositivistische Anwender und Ausleger des Rechts, sondern er sei auch Rechtsgestalter, also gewissermaßen Gesetzgeber. Und damit formuliert er natürlich genau jenes Grossproblem, das heute auch in der Schweiz immer wieder sich da markant zur Geltung bringt. Im Grunde ist das ein Anschlag auf die Demokratie, was da formuliert wird, wenn man Juristen sozusagen in die Rolle der inoffiziellen Gesetzgeber hineindrückt, nämlich nicht als Bürger, sondern als Juristen. Und das ist genau die Gefahr, der wir auch als Schweizer gegenüber sehen uns, dass eben in der Europäischen Union ein Demokratieverständnis sich ausbreitet, das zutiefst undemokratisch ist, dass eben sogenannte Angehörige der Oligarchie, der Bürokratie, der Juristerei sich eben anmaßen, selber Rechtsgestalter und ja dann eben auch Gesetzgeber zu sein. Im Bereich der Richter, die eben eine derart kreative Auslegung bestimmter Verfassungsartikel und Gesetzesparagraphen vornehmen, das schon von einem eigentlichen Akt der praktischen Gesetzgebung gesprochen wird. Das ist sozusagen die Weiterung. Also wir müssen die direkte Demokratie unbedingt verteidigen. Aber es gibt auch Gegentendenzen. Ich komme dann in der internationalen Ausgabe darauf zu sprechen. Die FPÖ, auch ein Establishment, kritisches, eine Establishment-kritische Partei, eine Bewegung, muss man sagen, die sich da auch gegen diesen Obrigkeitsstaat in Österreich wendet. Sie hat nun in der Steiermark einen historischen Triumph eingefahren, mehr oder weniger Verdoppelung der Stimmen auf 35,1%. Ganz massive Verluste für die ÖVP und die SPÖ und die Grünen in der Steiermark, also jene Parteien, die jetzt vom Bundespräsidenten in Österreich, Van der Bellen, mit der Regierungsbildung beauftragt wurden, gegen den Wahlsieger FPÖ, die sind nun exponentiell, könnte man sagen, abgestraft worden und ganz stark auch die Partei des Bundespräsidenten Van der Bellen, die Grüne Partei, da hat der Wähler auch gesprochen, ziemlich unmissverständlich, würde ich sagen, in Österreich. Und das ist ja die gute Nachricht, dass sich die Demokratie trotz allem Versuchen eben doch nicht unterkriegen lässt. Was sind weitere Themen? Was ist mir aufgefallen? Ja, SP-Frau Marieke Kreut lässt den Grünen von Graffenried klar hinter sich. In der Stadt Bern Ausmachungen, ein Machtwechsel der Langzeit-Stadtpräsident von Graffenried. Der könnte nun also doch in einem zweiten Wahlgang, so wie es aussieht, verdrängt werden. Das ist bemerkenswert. Das ist interessant. Und in der Stadt Zürich bleibt der Genderstern. Da hat man ja versucht, hier diese sprachliche, ideologische Markierung wegzubringen von Seiten der SVP. Das allerdings ist nicht gelungen. Es gibt noch ein paar andere Themen, die mir aufgefallen sind am Wochenende. Und zwar vor allem die Interviews mit der amerikanisch-polnischen preisgekrönten Autorin Anne Applebaum. Sie war ja diese Woche an der Uni Zürich zu Gast, hat dort einen Vortrag gehalten und ich muss schon sagen, das ist bemerkenswert. Also diese Anne Applebaum ist ja sozusagen das ungefilterte Sprachrohr der antirussischen Propaganda. Das ist sozusagen 1:1 Kiew-Regierungsspeak, wobei die Regierung in Kiew momentan sich vielleicht auch etwas auf einen anderen Kurs unter dem Eindruck der Trump-Regierung zu orientieren anschickt. Wir werden sehen. Aber Anne Applebaum, das ist also das sogenannte Narrativ. Putin ist gewissermaßen ein neuer Stalin, ein neuer Hitler. Den muss man mit allen Mitteln stoppen. Das, was er jetzt gesagt hat mit seinen Raketen, das sei der reine Bluff, das dürfe man nicht ernst nehmen. Die Schweiz natürlich auch ganz schlimm, sie durfte dann noch die Schweiz beleidigen als Hort der Autokratengelder, die Schweiz gewissermaßen als Herz der Finsternis, das diese Regime unterstützt und für die Neutralität hat sie auch überhaupt kein Verständnis. Und wissen Sie, was mich bei diesen ganzen, bei dieser ganzen geballten Propaganda, das ist die Meinung von Frau Applebaum, das ist ja ihr quasi anheimgestellt, was sie da erzählen wird. Aber wie man ihr in der Schweiz zu Füßen liegt, wie ihr die Uni hier den roten Teppich ausrollt und auch die Journalisten fußfällig, unkritisch, keine einzige skeptische Frage, nichts, wie die da in ihrer ganzen Herrlichkeit, in ihrer ganzen angemaßten Aufgeblasenheit so tut, als habe sie die Wahrheit gepachtet. Das ist ja geradezu antiwissenschaftlich, dieser Auftritt. Und ich muss an dieser Stelle erinnern an den großen Sir Karl Raimund Popper, den Erkenntnistheoretiker und Philosophen, ganz bedeutende Erscheinung. Er hat das Buch geschrieben, die Logik der Forschung und die zentralen Probleme der Erkenntnistheorie. Und dort steht eben drin, im Rückgriff auf Sokrates, der wichtigste Satz in der Wissenschaftsgeschichte der Menschheit ist, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber wenn ich Frau Applebaum zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass sie den Eindruck hat, sie wisse fast alles. Sie weiß auch nicht alles, sie gibt auch zu, alles wisse sie nicht, aber alles andere, das weiß sie. Und zwar mit einer Bestimmtheit, die einfach an sich schon einen Mangel an Intelligenz verrät. Entschuldigung, wenn man so auftritt, das geht einfach nicht. Aber dass ihr da dieses Institut für Auslandforschung, also wirklich in einer fast schon peinlichen Art und Weise den Teppich ausrollt und dann Professoren an der Uni, also mit Schülerfragen, unkritischer geht's gar nicht. Und da fragt man sich natürlich auch als Elternteil, möglicherweise zukünftiger Studenten, was wird unseren Kindern eigentlich ins Hirn hineingedrückt an diesen Hochschulen? Wo ist da die Gegenstimme? Und dass man einen Applebaum bringt, dafür hätte ich ja noch Verständnis. Aber wo ist die andere Sicht? Da wird doch ein neues Evangelium, eben eine Pseudowahrheit aufgezogen. Wir müssen wieder an Karl Raimund Popper erinnern, meine Damen und Herren, die Logik der Forschung, den Skeptizismus. Das ist ja hier die ganz wichtige geistige Errungenschaft. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und mit Xenophanes, dem anderen antiken Philosophen, hat Popper nicht dem Zynismus und der Wissenschaftsfeindlichkeit das Wort geredet. Er hat gesagt, nein, es gibt wissenschaftlichen Fortschritt, aber jede These, jede Theorie ist nur so gut wie das Argument, das sie widerlegt. Und die Wahrheiten, an die wir glauben, das sind Wahrheiten auf Zeit und nicht ewige Wahrheiten. Aber dieses Applebaum-Narrativ, diese Applebaum-Propaganda, die auch erstaunlich primitiv und undifferenziert ist, diese Applebaum-Propaganda, die ja sich auch gegen alles richtet, ist ja interessant. In einem NZZ-Interview wurde ich sogar noch erwähnt. Immer über die Abwesenden reden sie besonders gern. Natürlich eine Ehrbezeugung für mich, dass ich in einem Interview, das die NZZ mit Frau Applebaum führt, auch noch erwähnt werde. Und wenn ich dann sehe, was die Frau Applebaum über mich erzählt, was ich da angeblich glaube oder nicht glaube, dann habe ich mir gedacht, müsste sie vielleicht als meine Psychologin anstellen, wenn sie schon so gut Bescheid weiß, angeblich besser als ich, was ich denke. Übrigens Unsinn, was sie dort erzählt. Und das Problem bei diesen Leuten, wie der Frau Applebaum, besteht natürlich darin, sie ist auch Präsidentin einer Organisation in Amerika, die sich dafür einsetzt, dass auf dem Internet bestimmten Zeitungen die Anzeigen verweigert werden. Das hat sie mal gemacht, gegen das Wall Street Journal unter anderem, muss man sich mal vorstellen. Also die ist ja noch autokratischer als die Autokraten, die sie da zu kritisieren glaubt. Aber dieser Applebaum-Sound, der hat natürlich unsere Medien voll im Griff. Zum Beispiel die NZZ am Sonntag, die ich gestern lese. Die Kunst des Bluffs. Im Ukraine-Krieg hat der russische Präsident schon so oft mit der Atombombe gedroht, dass man ihn nicht mehr ernst nimmt. Ist das ein Fehler, Markus Bernhard? Ja, klar. Putin hat nur geblufft im Ukraine-Krieg. Das ist die reine Kunst des Bluffs. Zum Beispiel beim Einmarsch 2022, da hat Putin auch geblufft. Das war nur ein Bluff, dass er da mit der Armee einmarschiert ist, was, glaube ich, die Kollegen der NZZ auch nicht vorausgesehen haben. Nein, ich meine, meine Damen und Herren, man kann natürlich auch durch den eigenen Hochmut und die Überheblichkeit sich selber in den Abgrund reiten. Und das sind genau diese falschen Propheten, die den Leuten noch im Angesicht eines Atomkriegs, einer drohenden massiven Eskalation, die uns in Aussicht gestellt wurde. Und ich teile da die Meinung von Viktor Orban, das muss man sehr ernst nehmen. Aber diese Blindschleichen da, diese Blindflieger, die sind der Auffassung, jetzt erst recht, das ist alles nur Bluff. Zum Glück haben die nichts zu sagen, sonst müsste man sich ernsthafte Sorgen machen. Meine Damen und Herren, das sind noch nicht alle Nachrichten gewesen, nur ganz kurz. Auch interessant, es gibt eine Diskussion um diese schweizerischen Stahlkonzerne. Interessante Berichterstattung am Wochenende. Diese schlingenden Schweizer Stahlkonzerne, aufgrund der Energiepolitik der Schweiz natürlich auch im Problem. Da haben die Verwaltungsräte und Aktionäre sich beträchtliche Dividenden ausschütten lassen, obwohl die Firmen in den Seilen hängen. Und da in diesem Zusammenhang ist zu loben der Swissmem, also der Direktor der Maschinenindustrie, der Stefan Bruppacher, der hat etwas sehr Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, diese Stahlfirmen seien nicht systemrelevant, ergo dürfe es da auch keine Subventionen geben, was ja vor dem Hintergrund dieser Dividendenzahlungen ohnehin ein etwas merkwürdiges Geschmäckle gehabt hätte. Aber hier bravo, Stefan Bruppacher, dass er auf diese mutige Art und Weise hier ganz klar etwas ausspricht, was ordnungspolitisch richtig ist. Dann Bundesrat Gassis, der Außenminister, geht nicht nach Fribourg, weil ihm seine Sicherheitsleute gesagt haben, dort fände eine pro-palästinensische Demonstration statt. Jetzt geht er nicht. Entschuldigung, das ist für mich ein Akt der Feigheit. Ein Bundesrat muss sich doch auch solchen Diskussionen stellen. Kannst ja nicht einfach kneifen, den Schwanz einziehen und dann nicht gehen. Natürlich sind die Sicherheitsleute besorgt, aber es hat andere Bundesräte gegeben, die sich diesen Diskussionen gestellt haben. Ich kann mich erinnern, damals Justizminister Christoph Blocher an der Uni Bern, glaube ich, war es, massiver Aufmarsch gegen ihn. Er hat mit den Aufgebrachten gesprochen. Er hat gesagt, doch, die sollen im Hörsaal bleiben. Ich diskutiere mit denen. Das erwarte ich doch von einem Bundesrat. Nicht, dass er sich in seinen Bundesratsbunker einschließt, nur weil es draußen ein bisschen stürmt und klopft. Dann die Rangeleien im Bundeshaus sind noch verhandelt worden. Da sind die Protokolle vermutlich aus der Immunitätskommission an die Redaktion des Sonntagsblicks getragen worden. Und aus diesen Protokollen geht hervor, dass SVP-Fraktionspräsident Eschi voll entlastet wird. Also das ganze Geschrei, er habe einen Polizisten angegriffen, sei tätig geworden, alles Unsinn. Hätte übrigens auch von den Sicherheitsleuten selber dementiert werden müssen, haben sie offenbar nicht gemacht. Und wir erinnern uns, das handelte sich damals um einen Besuch des ukrainischen Parlamentspräsidenten in Bern, der vom Nationalratspräsidenten Nussbaumer nicht angekündigt wurde. Das heißt, man hat nicht den Leuten gesagt, was da genau abgesperrt wird, wann sie wieder in den Saal zurückkommen können. Und vor diesem Hintergrund einer schlechten Information haben sich dann dort verbale Zusammenstöße ereignet, aber eben nicht Tätlichkeiten von Seiten der Politik. Da ist wirklich kompletter Unsinn geschrieben worden. Die Protokolle entlasten jetzt den SVP-Fraktionspräsidenten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Zum Glück haben wir die direkte Demokratie in unserem Land. Wir müssen sie verteidigen, wir müssen sie stützen, nicht zuletzt gegen solche Ideologen wie da diese Frau Applebaum, der man in unserem Land den roten Teppich ausrollt. Und einfach, da ist meine Botschaft: Wir müssen uns wieder damit auseinandersetzen, was an diesen Unis gelehrt wird. Das ist doch einmal, diese Einseitigkeit ist das Problem. Dass man die einlädt, da habe ich kein Problem. Aber wo ist die andere Seite? Wo ist der Widerspruch? Wo ist die Debatte? Diese Anmaßung von Wissen, zutiefst unwissenschaftlich, hat uns immerhin die Gelegenheit gegeben, nochmal an den großen Karl Raimund Popper zu erinnern. Wiener Philosoph jüdisch-österreichischer Herkunft, dann an der London School of Economics, prägend, jahrzehntelang wirkend, eine der großen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und jetzt geht es dann gleich weiter in der internationalen Ausgabe. Ich hoffe, ich habe dort noch was zu erzählen. Nein, ich habe noch einiges auf Lager. Vielen Dank, bis gleich. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind.